Herzlich willkommen zu Kontrafunk Aktuell. Mein Name ist Romy Arndt. Heute ist Donnerstag, der 4. Dezember 2025.
Am Rodelhang stehen die Kinder und warten auf den Schnee. Doch irgendwie in diesem Winter kommt keine Flocke aus der Höhe. Es rosten die Kufen, die Snowboards zerkratzen. Die Kinder stehen da und werden langsam erwachsen.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Und nun folgt zunächst eine Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Wir müssen reden. Der Druck auf kritische Stimmen wächst, weshalb wir lernen sollten, abweichende Meinungen wieder auszuhalten. Brandmauern und Gesprächsverbote helfen nicht. Was ist Cancel Culture? Was sind ihre Folgen und wer sind die Betroffenen politischer Ausgrenzung? Ich werde nicht mehr schweigen, sagt der Philosoph Sebastian Ostrich im Interview. Cancel Culture trübt das Bild von Wissenschaftsfreiheit, auch er ist betroffen. Niemand müsse sich linker Moral ergeben. In seinen Vorträgen spricht er über die guten Argumente der Konservativen. Die Blockaden gegen den Gründungskongress der AfD-Jugend werfen die Frage auf, wessen Demokratie ist das eigentlich noch? JF-Reporter standen bei den Anti-AfD-Protesten in Gießen zwischen Polizei und Antifa. Sie erwarten spannende Berichte über linke Gewalt, fragwürdige Polizeimanöver und eine Stadt, die Chaoten ausgeliefert war. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbeansage kommen wir nun zu den Themen heute bei Kontrafunk Aktuell. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat sich einen neuen Beraterkreis zum Thema Islamismusbekämpfung ernannt. Die alten Berater seiner Vorgängerin Nancy Faeser mussten gehen. Was ist von diesem neuen Gremium zu erwarten? Darüber spreche ich mit der Sozialwissenschaftlerin und kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Astrid Warburg-Mantei. Dann schauen wir in die Schweiz. Wird an den Hochschulen und Universitäten des Landes wirklich noch nüchterne Forschung betrieben oder gewinnen ideologische Einflüsse immer mehr die Oberhand? Und inwieweit leidet darunter die Qualität von Lehre und Forschung? Philipp Gut, unser Mitarbeiter in der Schweiz, bringt dafür im Gespräch einige Beispiele. In Österreich sorgt der digitale Eltern-Kind-Pass für werdende Mütter für Diskussionen. Denn an der Stelle, wo das Geschlecht des Neugeborenen eingetragen wird, stehen nicht nur männlich und weiblich zur Auswahl, sondern auch divers und inter. Über den Sinn dieser Neuerung spreche ich mit dem österreichischen Frauenarzt Dr. Armin Breinl. Und im Kommentar des Tages von Norbert Bolz geht es um die Rentenrebellen im Deutschen Bundestag. Werden Sie einknicken? Das sind unsere Themen heute. Sie hören Kontrafunk Aktuell am Donnerstag. Der Islamismus gewinnt in Deutschland seit Jahren an Einfluss. Immer wieder gibt es Messerattentate durch radikalisierte Muslime. Es gibt Moscheen, in denen Integration verteufelt wird und gegen die deutschen Ungläubigen gehetzt wird. Und auf den Straßen fordern junge Männer mitunter ganz offen das Kalifat für Deutschland. Auch in Schulen und Universitäten macht sich die Ideologie des Islamismus zunehmend breit. Nun will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt das Thema offenbar angehen und dazu hat er einen neuen Beraterkreis Islamismus, Prävention und Islamismusbekämpfung zusammengestellt. Über die Erwartungen an dieses Gremium spreche ich jetzt mit Astrid Warburg-Mantei. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, Frauenrechtlerin und kommunale Gleichstellungsbeauftragte. Guten Tag, Frau Mantei.
Guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich hatte ja gerade gesagt, dass sich der Islamismus in Deutschland immer mehr ausbreitet. Würden Sie dem zustimmen? Und was haben die bisherigen Bundesregierungen dagegen getan?
Dem würde ich absolut zustimmen. Und ich muss sagen, dass ich bisher es so erlebt habe, dass nichts bis ganz wenig getan wurde. Und diejenigen Politiker, wie zum Beispiel Herr Reul, die versuchen, damit kritisch umzugehen und tatsächlich auch Maßnahmen zu ergreifen, dass die immer wieder im Fokus massiver Kritik stehen. Unter normalen Umständen würde ich sagen, sie haben alle kläglich versagt. Aber wir können hoffen, dass das jetzt mit diesem Beraterkreis aus den unterschiedlichsten Bereichen anders läuft. Ich hoffe es.
Herbert Reul ist der nordrhein-westfälische Innenminister, der etwas aktiver ist als andere Politiker bei diesem Thema.
Genau.
Es gab ja auch über Jahre diese Islamkonferenz. Was hat diese Konferenz aus Ihrer Sicht erreicht?
Leider überhaupt nichts, obwohl dort auch durchaus kritische Stimmen vertreten waren. Aber es ist weder darauf gehört worden, noch wurden die Gruppierungen, die zum Beispiel eng auch mit DITIB, das wissen Sie ja sicherlich, dass DITIB sozusagen der verlängerte Arm Erdogans ist, oder sogar noch schlimmer, Milli Görüş oder Muslimbrüder, die irgendwo im Hintergrund schwebten, dass da eine klare Abgrenzung vorgenommen wurde. Es war einfach auch so, dass man das nicht wahrhaben wollte. Man wollte, dass diese Flüchtlingspolitik, die seit 2015 von Frau Merkel initiiert worden ist mit den offenen Grenzen, dass das irgendwie funktioniert. Und man wollte sich auf keinen Fall in eine sogenannte rechte Ecke drängen lassen. Denn die AfD, die zuvor ja eher eine wirtschaftsliberale, europakritische Partei gewesen ist, hatte sich ziemlich schnell die kritischen Themen, die ganz, ganz schnell entstanden und auch ganz schnell sichtbar waren, mindestens für diejenigen, die sich mit dem Thema Islam und Islamismus zuvor schon befasst hatten. Das ist sozusagen ein Themenbereich gewesen, den die AfD dann für sich entdeckt hatte und oftmals sehr klare Forderungen gestellt hatte. Und das war etwas, was sozusagen die etablierten Parteien massiv abgeschreckt hat. Das heißt, die versuchten wirklich alles zu tun, alles zu vermeiden, mit diesen Themen in Berührung zu kommen. Und dadurch haben sie viele, viele Jahre, das ist jetzt 10 Jahre her, viele, viele, viele Jahre verschenkt und einfach auch dazu beigetragen, dass die Situation so ist, wie sie ist.
Nun hat Bundesinnenminister Dobrindt sich ein neues Beratergremium gesucht. Den Hut aufhaben soll dabei der Staatssekretär Christoph de Vries. Wofür steht de Vries aus Ihrer Erfahrung?
Ich kenne Christoph de Vries seit vielen, vielen Jahren. Wir haben also gemeinsam schon vor dem IZH gestanden, dem Islamischen Zentrum Hamburg, das durch Frau Faeser dann zum Glück irgendwann auch geschlossen wurde. Also ich habe 10 Jahre davor demonstriert, Christoph auch viele Jahre. Wir haben gemeinsam gestanden, als die beiden Demonstrationen der Islamisten durch Hamburg gingen. Und ich habe ihn einfach als sehr klaren Politiker erlebt, der sich wirklich massiv engagiert, dem es auch egal war, ob er kritisiert wird durch eigene Parteigenossen, und der ganz klar gesagt hat, das ist etwas, was hier passiert, was ich meinen Kindern, meinen Nachfahren nicht zumuten möchte, und ich habe jetzt die Möglichkeit, dagegen anzugehen, und ich mache das. Und so habe ich ihn erlebt und so erlebe ich ihn jetzt auch weiterhin. Er ist ja derjenige, wie Sie schon sagten, der den Hut auf hat in Bezug auf die Leitung dieses Beraterkreises, dieser 15 Experten. Und ich weiß, wir hatten also auch, bevor er in den Bundestag gegangen ist, darüber gesprochen, was er sich so darunter vorstellte. Und dieser bundesweite Aktionsplan ist etwas, denke ich, was sehr, sehr sinnvoll ist. Und ich traue das auch denjenigen, die ich sozusagen von dieser Liste kenne, da sind einige, die ich auch persönlich kenne, ich traue denen das auch zu, dass die durchaus in der Lage sind, da auch entsprechende Empfehlungen auszusprechen und auch mit Vehemenz durchzusetzen.
Schauen wir mal noch auf die weiteren Mitglieder dieses Beraterkreises. Auch der bekannte Psychologe und Islamismus-Experte Ahmad Mansur wird dabei sein.
Ja.
Außerdem die Berlin-Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci.
Genau.
Und auch zum Beispiel der Präsident der kurdischen Gemeinschaft Ali Ertan Toprak.
Ali.
Was halten Sie von diesen Personen, die dort berufen wurden?
Ich schätze sie ungemein. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihnen zusammen. Ich kenne ihre Einstellung, ihre Haltung, gehe mit der d'accord. Wir haben viele Gespräche miteinander gehabt, auf vielen Veranstaltungen zusammen gewesen. Und ich weiß, dass die also wirklich fundierte Fachkenntnisse haben, fundierte Erfahrungen mitbringen. Wenn ich zum Beispiel Ahmad Mansur mal herausgreife, dann ist das jemand, der auch gerade mit jungen Leuten ganz viel gearbeitet hat. Ist derjenige, der ursprünglich mal dieses Projekt Heroes gegründet hatte und der sich tatsächlich auch Gedanken darum gemacht hat, was passiert mit Jugendlichen und Heranwachsenden mit Migrationshintergrund, wie werden die sozusagen auch gefischt von Islamisten, wie kann ich dem entgegnen, wie können wir Präventionsarbeit leisten. Ich finde, er leistet wirklich großartige Arbeit und ich schätze ihn sehr. Und genauso Günnar Balschi, die viel zu dem Thema auch im Vorwege schon geleistet hat, mit ihrem Film zum Beispiel, mit ihrer Arbeit zum Mythos des Jungfernhäutchens, also die selber aus dieser Community kommt und aus dieser Community heraus ja auch massiv angegriffen wird als Nestbeschmutzerin. Und dass die sich das eben auch zutraut, dann Integrationsbeauftragte im Bezirk Neukölln zu werden, das finde ich ist eine ganz tolle Leistung, eine ganz großartige Leistung. Und wir können sie einfach auch nur unterstützen. Und ich denke, sie ist gut in diesem Bereich, das geht ja um Praxisprävention, Deradikalisierung und Integration, wo sie drin ist und Ali Atantopak auch. Und auch Rebecca Schönbach, die zum Beispiel ganz viel auch zu Extremismus geforscht hat. Und Ali Atantoprat sowieso. Das sind Leute, die wirklich unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Erfahrung mitbringen. Das ist das, was ich wirklich schätze und wo ich auch etwas erwarte, muss ich ganz klar sagen.
Die linksradikale Taz schreibt über den neuen Beraterkreis des Innenministeriums, es seien islamfeindliche Forscher und hochumstrittene Personen, die mit teils rassistischen Aussagen aufgefallen seien. Und Staatssekretär Christoph de Vries sei ein rechter Scharfmacher. Können Sie solche Aussagen nachvollziehen?
Also wenn ich mir die Taz angucke, dann kann ich das sehr wohl nachvollziehen. Ich habe die Taz 20, 30 Jahre hatte ich sie abonniert. Und jetzt aber schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich mich so oft massiv geärgert habe. Und das ist einfach ganz klar, das passt sozusagen in das Portfolio der Taz, dass die das ablehnen und ne, mit ihrem woken Kulturrelativismus der Auffassung sind, dass Muslime, die ihre eigene Religion kritisieren, was ich vorhin schon in Bezug auf Günnar Balschi sagte, Nestbeschmutzer sind. Ich sehe das absolut nicht so, sondern ich sehe, dass diese Leute, die jetzt eben wirklich auch selber muslimischen Hintergrund haben, dass die versuchen, die Bedingungen, die viele Muslime eben auch schon zuvor hier hatten, vor 2015 oder sagen wir mal auch vor 2014 vor dem IS in Syrien, dass sozusagen die freiheitliche Demokratie, die für diese Leute ja auch was ganz Wichtiges war, wo viele Leute aus Ländern hierher geflohen sind, weil sie sich massiv unterdrückt fühlten, weil sie merkten, dass sie drangsaliert werden, dass sie bestimmte Freiheiten nicht leben können, gerade in Bezug auf Frauenrechte. Und dass die Taz nun sowas verteidigt, das finde ich eigentlich schon ganz schön schlimm.
Was meinen Sie, welches Ziel verfolgt Innenminister Dobrindt mit diesem neuen Beraterkreis? Nehmen Sie ihm den ernsthaften Willen ab, den Islamismus in Deutschland in die Schranken weisen zu wollen?
Das ist eine interessante Frage. Ich sehe eher tatsächlich die Mitglieder dieses Beraterkreises und Christoph de Vries. Von Herrn Dobrindt habe ich in dieser Richtung vorher nie so viel vernommen. Da er aber Christoph de Vries die freie Hand gelassen hat, denke ich mal, diesen Kreis zusammenzustellen, wird er ein Interesse daran haben. Natürlich möchte diese Koalition oder vor allen Dingen auch die CDU weiter an der Macht bleiben. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass jetzt etwas passieren soll, was vorher die ganze Zeit nicht passiert ist. Es wurde immer gesagt, die Brandmauer muss stehen. Es geht gar nicht um Brandmauer, es geht nicht um AfD, sondern es geht ganz klar darum, Analyse zu betreiben, also zu analysieren, was ist geschehen, was ist die letzten 10 Jahre passiert. Wir haben einen massiven Anstieg an islamistischen Attentaten gehabt. Wir haben einen massiven Anstieg an islamistischen Rekrutierungen von jungen Menschen. Wir hatten ja auch viele, die zum IS nach Syrien gegangen sind. Wir haben etliche Konvertitinnen und Konvertiten auch gehabt. Ich war eine ganze Zeit lang für eine arabische Investigativjournalistin und einen arabischen Sender Prozessbeobachterin von den IS-Rückkehrern hier in Hamburg und kann von daher nur sagen, dass ich der Auffassung bin, wir können es eigentlich wirklich nur besser machen. Und es geht da nicht um links oder rechts, sondern wir müssen gucken, dass wir unsere Verfassung, unsere freiheitlich-rechtliche Grundordnung, dass wir die erhalten, dass die nicht weiter unterhöhlt wird, was die ganze Zeit geschehen ist. Und dass wir tatsächlich auch unsere westlichen Werte und Normen und wozu auch die Frauenrechte gehören. Es gibt einen Kampf von über 100 Jahren für Frauenrechte und es gibt Themen, die sich wie ein roter Faden bis heute durchziehen, wo wir immer noch nicht hingekommen sind. Trotzdem gibt es Frauenrechte, die sozusagen auch gesetzlich verankert wurden. Aber es darf nicht sein, dass das alles wieder ausgehöhlt wird, unterhöhlt wird, dass zum Beispiel muslimische Mädchen und muslimische Frauen bestimmte Rechte nicht haben, weil dann die Community oder auch die Scharia über ihnen steht. Zur Scharia nur ganz kurz, die westlichen Staaten haben ja die Charta der Menschenrechte unterschrieben und dann eben später auch die Flüchtlingskonvention. Und die islamischen Länder haben das nicht gemacht. Die islamischen Länder haben ihre eigene Erklärung, nämlich die sogenannte Kairoer Erklärung, viel später, ich glaube 90, 91, verfasst und unterzeichnet. Und die besagt ganz klar, Menschenrechte sind so lange gültig, solange sie nicht Scharia-Rechte tangieren. Die Scharia steht immer über den Menschenrechten. Was soll mir damit anfangen? Da kann natürlich jeder islamische Verband, jede Gruppierung kann sagen, natürlich richten wir uns hier nach den Menschenrechten und natürlich richten wir uns hier nach der deutschen Verfassung. Und gleichzeitig, die Scharia ist das, was für uns relevant ist. Und das steht über allem.
Nun gibt es also dieses neue Beratergremium im Innenministerium, aber was muss aus Ihrer Sicht praktisch sofort geschehen, um den Islamismus in Deutschland zurückzudrängen?
Also sofort geschehen muss, was zum Beispiel ja auch schon geschehen ist, einmal das Verbot von bestimmten Gruppierungen wie Muslim Interaktiv, dann müssen tatsächlich Repressionen auch erfolgen. Das ist das, was die ganze Zeit viel zu wenig erfolgt ist. Die sind sozusagen immer mit offenen Grenzen und freien Rechten für alle, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, gefahren. Und es muss einfach ganz klar sein, dass Islamisten, wenn sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, erstmal inhaftiert werden, also dass die ganz klar sanktioniert werden, das heißt inhaftiert werden, Gefängnisstrafen bekommen und abgeschoben werden. Wir haben das, was Abschiebung anbelangt, die Abschiebungspolitik, die ist die ganze Zeit vernachlässigt worden. Sicherlich auch, weil die AfD immer sagte, wir müssen die Leute rausschmeißen. So, es geht nicht um rausschmeißen, sondern es geht darum, unsere Werte zu vermitteln, auch den Vorteil und das Positive daran zu vermitteln und gleichzeitig diejenigen, die das komplett ablehnen, so weit möglich vor die Tür zu setzen. Das muss einfach so sein. Und die Länder, die ihre Mitbürger nicht zurücknehmen, die müssen halt auf politischer Ebene, entwicklungspolitischer Ebene, wie auch immer, müssen unter Druck gesetzt werden oder müssen dafür andere Leistungen bekommen, dass sie ihre Leute zurücknehmen. Es müssen biometrische Daten erhoben werden. Tatsächlich dann, wenn Leute wieder hierher kommen und auch Leistungen beziehen wollen, dass ganz klar gesagt wird, ihr habt hier kein Anrecht, ihr werdet wieder vor die Tür gesetzt. Und dann nicht zu sagen, wir hatten vor einiger Zeit so einen Fall, da hieß es, ja, wir können den nicht abschieben, der kommt ja sowieso wieder. Ja, dann ist es so. Und dann macht man das immer wieder und irgendwann kommt er nicht wieder. Das ist so. Also wir müssen ja tatsächlich auch das, was wir hier aufgebaut haben oder was die Frauen meiner Vorgängergenerationen aufgebaut haben zum Beispiel und natürlich auch die gesamte Gesellschaft, das müssen wir doch auch schützen. Es gibt ja auch Gründe, warum Leute hierher kommen, aber die wenigsten kommen hierher, weil sie sich in einer Form bedroht fühlen, sondern es sind natürlich, und das ist auch absolut nachvollziehbar, es sind wirtschaftliche Gründe, aber wir erleben ganz klar, dass es keine Integration gibt. Also wir haben natürlich versucht, Integrationsleistungen zu erbringen, aber es wurde immer gesagt, wir, das heißt die Aufnahmegesellschaft, muss integrieren und nicht, dass auch diejenigen, die kommen, eine gewisse Bringschuld haben. Das heißt, dass sich dort engagiert werden muss, dass die Sprache gelernt werden muss, dass die Kinder die Sprache erlernen. Sonst ist sozusagen die nächste Generation auch schon wieder im Grunde genommen verloren, wenn die deutsche Sprache nicht gesprochen wird. Das ist etwas Zentrales, denn auch nur dadurch kann man verstehen, was hinter diesen Werten und Normen steht.
Der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat sich neue Berater zum Thema Islamismusbekämpfung gesucht. Ich sprach darüber mit Astrid Warburg-Manthey, Sozialwissenschaftlerin, Frauenrechtlerin und kommunale Gleichstellungsbeauftragte. Ganz herzlichen Dank, Frau Manthey.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Zwei Drittel der Jugendlichen in Zürich haben schon physische oder psychische Gewalt erfahren. Mit dieser Schlagzeile erschreckten Wissenschaftler der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW, kürzlich die Schweizer. Die Forscher hatten für ihre Studie etwa 1600 Zürcher Schüler befragt. Und zwei Drittel mit Gewalterfahrung, das klingt erstmal alarmierend. Allerdings bei näherem Hinsehen fällt auf, als Gewalt wurden in dieser Studie auch Dinge wie Schubsen, Anschreien oder aufdringliche Blicke gewertet. Und die Studie hat auch noch andere Schwächen. Aber es gibt noch weitere Beispiele für fragwürdige Arbeiten im Schweizer Wissenschaftsbetrieb. So wurde am Geneva Graduate Institute in Genf eine Dissertation angenommen, in der der Autor ganz offen mit palästinensischen Terroristen sympathisiert. Sie werden in seiner Arbeit als politische Gefangene bezeichnet, ohne dass deren Terrortaten benannt werden. Israel wird unterstellt, dass es die Palästinenser biologisch vernichten wolle. Sind das nun Einzelbeispiele inmitten guter Wissenschaft oder weisen auch andere Hochschulen in der Schweiz eine ideologische Schlagseite auf? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Kontrafunk-Mitarbeiter in der Schweiz, Philipp Gut. Hallo.
Hallo, Rami.
Philipp, sprechen wir zunächst einmal über den Fall des Anthropologen, den ich gerade erwähnt habe, ein Mann mit palästinensischen Wurzeln, der am Geneva Graduate Institute seine Dissertation geschrieben hat. Worum ging es da überhaupt in dieser Arbeit und wie kommt er dazu, seine privaten Ansichten da offensichtlich einfließen zu lassen?
Ja, es ist wirklich ein sehr interessanter, signifikanter Fall, wie ich finde. Er hat untersucht ein Phänomen, das eigentlich interessant ist, aber sehr einseitig beleuchtet, dass da im Gefängnis sitzende Palästinenser Terroristen ihr Sperma hinausschmucken lassen, das ihren Frauen nach Hause schicken, damit die schwanger werden. Das gilt in palästinensischen Kreisen als Akt des Widerstandes. Das wird auch glorifiziert, quasi, dass man da gegen die angebliche Vernichtung durch Israel jetzt auch biologisch durch Fortpflanzung Widerstand leiste. Man muss aber sagen, diese Arbeit hat nichts mit dem Gaza-Krieg zu tun. Also von da ist schon diese These, dass da Israel die Palästinenser ausradieren wolle, natürlich völlig neben den Schuhen, trifft da die Realität ganz und gar nicht. Und das Verrückte ist jetzt, dieser Autor ist selber Palästinenser. Und wenn man da seine Arbeit durchblättert und seine Thesen zur Kenntnis nimmt, dann ist das einfach extrem einseitig. Du hast es erwähnt, Terroristen, da wird gar nicht gesagt, was die gemacht haben. Das sind per se nur politische Gefangene, also zu Unrecht aufgrund ihrer legitimen Meinungshaltung festgehaltene Menschen, was natürlich so nicht der Fall ist. Und ja, die Arbeit ist äußerst einseitig in dem Sinn, zeugt geradezu von einer, ja, aus allen Poren triefenden Ideologie. Und das gilt in der Schweiz an diesem Institut in Genf als Doktorarbeit. Also für höhere Weihen hat sich dieser Mann mit dieser extrem einseitigen Arbeit qualifiziert, offensichtlich.
Und diese Doktorarbeit ist offenbar auch mit öffentlichem Geld noch gefördert worden.
Ja, das ist verrückt. Also da sind noch Steuergelder dahinter. Zum Beispiel das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat diese Arbeit mit über 70.000 Franken unterstützt. Es macht nun geltend, ja, bei der Einreichung des Gesuchs um Unterstützung habe der Titel der Arbeit noch anders gelautet. Aber es ist schon merkwürdig, dass solche Arbeiten natürlich unterstützt werden. Das ist eigentlich ein Skandal, dass Steuergelder für so etwas verwendet werden, für eine pure Ideologie, die da ja sich das Deckmäntelchen einer wissenschaftlichen Arbeit umhängt.
Ist eine solche Vergabepolitik öfter zu beobachten? Es gibt ja in der Schweiz den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung, insbesondere von Grundlagenforschung, eine privatrechtliche Stiftung, die auch ihre Unabhängigkeit betont. Wie würden Sie da die Vergabearbeit dieses Fonds beurteilen?
Ja, der Fonds ist schon einseitig. Also der Schweizerische Nationalfonds, das klingt ja schon mal so allumfassend, aber es ist schon einseitig. Man kann das sagen, auch kritische Wissenschaftler haben da Mühe, also kritische im Sinne, die nicht mit dem Mainstream mitschwimmen, die haben absolut Mühe, da irgendetwas zu bekommen. Es werden immer wieder fragwürdige Arbeiten vom Nationalfonds unterstützt. Das spielen auch die Seilschaften natürlich eine Rolle. Also ich war auch mal an einem historischen Seminar an der Universität Zürich beschäftigt. Wenn man da nicht mit dem Mainstream mitschwimmt, das war damals meine Erfahrung auch von Kollegen, dann hat man eine große Mühe, da unterstützt zu werden. Es ist schon sehr ideologisiert heute Und interessanterweise wird das aber nicht wirklich reflektiert. Also diese Wissenschaftler und auch die Leute da in den Führungsgremien solcher Vergabeinstitute und Stiftungen, die sind sich eigentlich dessen gar nicht bewusst, dass sie eine sehr einseitige Förderpolitik betreiben.
Diese Dissertation in Genf über diese palästinensischen Häftlinge, die ihr Sperma nach draußen schmuggeln, und diese Studie über die Gewalterfahrung von Jugendlichen von der ZHAW, hatte ich schon erwähnt. Sind diese beiden Beispiele nun Einzelfälle, die man nicht weiter überbewerten sollte, oder ist da generell etwas ins Rutschen gekommen an den Schweizer Hochschulen?
Natürlich kann man generell feststellen, dass es nach wie vor wertvolle, interessante Forschung gibt. Das ist schon klar. Aber ich würde doch sagen, es sind überhaupt keine Einzelfälle. Man darf an einen anderen krassen Vorfall an der Universität Bern erinnern. Dort wurde ein Institut für Nahoststudien geschlossen. Es musste sogar geschlossen werden, völlig neu aufgestellt, aufgelöst werden, weil ein Dozent dort nach den Hamas-Terroranschlägen in Israel das gefeiert hat, und die Leiterin dieses Instituts hat sich sogar noch schützend vor ihn gestellt. Es kam auch heraus, dass da persönliche Beziehungen herrschen. Also das war ein Nest quasi von Propaganda, und es braucht schon sehr viel, bis eine Universität, gerade wie eine wie Bern, die jetzt nicht als allzu bürgerlich oder allzu rechtsstehend bekannt ist, generell, dass die ein Institut schließen muss. Das zeigt schon, dass da sehr vieles im Argen liegt. Ähnliches gab es auch der Universität Basel. Auch da musste ein Institut völlig neu aufgestellt werden. Auch dort gab es eine Arbeit, die einfach Unwahres in die Welt gesetzt hat, ebenfalls zum Thema Israel und Palästina. Also hier scheinen vielen Forschern richtiggehend die Sicherungen durchzugehen, zu brennen bei diesem Thema. Und es ist schon signifikant, würde ich sagen, dass da immer wieder Vorfälle sind, wo man sagt, hier ist einfach der Boden der nüchternen Wissenschaft längst verlassen worden. Das ist Propaganda, das ist nicht mehr Forschung, das ist Politik machen.
Schauen wir mal auf die ETH, die Eidgenössisch-Technische Hochschule in Zürich. Die hatte ja bisher einen sehr guten Ruf als renommierte Hochschule für Naturwissenschaften, die auch sehr hohe Ansprüche an ihre Studenten stellt. Ist das immer noch so?
Ich würde sagen, natürlich in Teilen. Man kann, wie schon vorbetont, natürlich nicht in Bausch und Bogen die schweizerische Wissenschaftslandschaft verurteilen, in eine unwissenschaftliche Ecke stellen. Das wäre auch nicht seriös. Aber man darf und soll die ETH auch kritisieren. In verschiedenen Bereichen stelle ich fest, dass sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch sich sehr stark auch zu einem politischen Institut entwickelt hat, zu einer politischen Bildungsinstitution, die stark Einfluss nehmen will auf die Politik, und das eben oft mit einem linksgrünen Anstrich. Zu erwähnen wäre da zum Beispiel ein Klimaforscher, Knutti, der Klimaalarmismus vom Feinsten betreibt, der die Politik antreibt, der nicht einfach nur Grundlagenforschung betreibt und Fakten zur Verfügung stellt. Ein weiteres Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die sogenannte Albert Einstein School, die neu gegründet worden ist, mit dem Ziel, Einfluss zu nehmen auf die Politik. Und wenn man sich da anschaut, wer da im Leitungsgremium sitzt, dann sind das alles linksgrün angehauchte Wissenschaftler, die kein Hehl machen, was ihre Ansichten sind. Also zum Beispiel ist da ein deutscher Agronome dabei, und der sagt, man solle aufhören, Fleisch zu essen. Das kann natürlich seine Privatansicht sein, aber es ist von mir aus gesehen definitiv keine wissenschaftliche Meinung. Und der versucht jetzt Einfluss zu nehmen auf die schweizerische Landwirtschaftspolitik. Auch in anderen Bereichen ist das festzustellen. Also die ETH hat immer noch einen sehr guten Ruf. Sie gehört zu den besten Universitäten nach wie vor weltweit, ist die beste auf dem europäischen Kontinent. Besser auch als deutsche Universitäten. Aber dieser Zeitgeist, dieser linksgrün angehauchte Zeitgeist, der frisst sich da immer mehr hinein, eben auch in Bereiche, die eigentlich naturwissenschaftlich sind. Man kann natürlich sagen, bei den Geisteswissenschaften ist man vielleicht eher abhängig von politischen Meinungen, von persönlichen Standpunkten. Aber das gilt eben immer mehr auch für die naturwissenschaftlich-technisch aufgestellte ETH in Zürich.
Nicht weit entfernt von der ETH befindet sich die Universität Zürich. Ist auch dort ein Linksdrall zu bemerken, und wie zeigt sich das konkret?
Ja, eindeutig. Natürlich muss man auch da unterscheiden. Es gibt immer noch seriöse Wissenschaftler, die davon unbelegt sind. Es gibt auch Unterschiede in den Fächern, in den Disziplinen. Aber gerade, ich habe es vorher angetönt, die Sozial- und Geisteswissenschaften, die sind natürlich per se recht anfällig eben auf Zeitgeistphänomene, auf politische Meinungen. Da gab es vor Jahren schon so einen Fall, ich habe das damals mal publiziert, dass zum Beispiel am Historischen Institut der Universität Zürich die Schweizer Geschichte als Hauptfach abgeschafft worden ist. Unvorstellbar in anderen Ländern. Selbstverständlich kann man in den USA US-Geschichte studieren, man kann in Deutschland deutsche Geschichte studieren. Das wurde hier zurückgestuft aus, ja, ich glaube eben auch aus stark politischen Gründen. Man wollte nicht irgendeinem Nationalismus Auftrieb geben. Dabei hat das mit dem natürlich gar nichts zu tun. Also das ist ein klassisches Beispiel gewesen. Dann zeigt sich das aber natürlich auch bei der Politik der Lehrstühle. Wer kommt überhaupt dahin? Meine Erfahrung an der Universität war immer, dass man gar nicht mehr Freude hat an diversen verschiedenen Meinungen, dass man gar nicht mehr die intellektuelle Debatte, die Auseinandersetzung, auch die geistige Vielfalt sucht, sodass vor allem Leute berufen werden, die eben schon diesen Mainstream mittragen. Und es ist kein Geheimnis, dazu gibt es übrigens auch Studien, seriöse Studien, muss man sagen, dass die Akademiker generell natürlich recht links stehen, also viel weiter links stehen als der Rest der Bevölkerung.
Sie haben die Politik bei den Lehrstuhlbesetzungen erwähnt. Wie viele deutsche Wissenschaftler gibt es denn an Schweizer Hochschulen und welche Rolle spielen diese deutschen Forscher?
Ja, es gibt sehr viele. Es ist so, dass die kulturellen Institutionen in der Schweiz, Theater, Opernhäuser, aber auch Universitäten sehr stark von deutschen Lehrkräften bevölkert sind. Das spielt natürlich eine Rolle, zum Teil spielen da Seilschaften eine Rolle. Also die ziehen dann ihre Leute nach, das ist ein nachweisbares Phänomen. Es spielen natürlich aber auch die Prägungen eine Rolle. Wenn Sie zum Beispiel über Schweizer direkte Demokratie forschen, wenn Sie über Neutralität forschen, aber aus einem Land kommen, wo es das alles nicht gibt, wo Sie vielleicht gar kein Verständnis dafür haben, dann ist das ja fast nur folgerichtig oder erwartbar, dass sich das dann auch in der Forschung äußert. Es gibt zum Beispiel Militärdozenten aus Deutschland in der Schweiz, die sich dann abschätzig über die Neutralität äußern, die da überhaupt kein Verständnis dafür haben. Also das ist durchaus spürbar.
Nun fährt Donald Trump in den USA eine radikale Einsparpolitik im akademischen Betrieb. Lehrstühle für Genderwissenschaften zum Beispiel wurden abgewickelt. In der Folge sollen etliche Wissenschaftler von den USA nach Europa gewechselt sein. Weiß man, ob auch an Schweizer Unis und Hochschulen solche Wissenschaftler aus den USA inzwischen gelandet sind?
Ja, das wurde zum Teil sogar sehr gefeiert in Mainstream-Medien in der Schweiz. Einer ist nach Lausanne gegangen. Sind Einzelfälle bisher, das wurde natürlich immer in den Mainstream-Medien so dargestellt, seht her, wie schlimm sind die USA, diese Leute müssen flüchten, sie können da nicht mehr frei denken. Ich sehe es ein bisschen anders, ich würde sagen, Trump legt durchaus zu rechten Finger eben auf wunde Punkte dieser Universitätslandschaft, auf Einseitigkeiten, geht ja zum Beispiel auch vor gegen den grassierenden Antisemitismus an den Universitäten, da haben wir durchaus ein Problem. Und es ist nicht so, wie das jetzt gefeiert wird, dass jetzt da wahnsinnige Koryphäen in die Schweiz strömen. Im Gegenteil, ich meine, wenn jemand sagt, ich verlasse jetzt mein Land, nur weil mir gerade die Regierung nicht mehr so gefällt, dann sind das vielleicht nicht unbedingt Leute, die jetzt die Schweizer Wissenschaft dann noch durch ihren unabhängigen Geist vorantreiben. Also es ist ein Phänomen, das da ist, aber das maßlos aufgebauscht wird in den Mainstream-Medien.
Über die fragwürdigen Entwicklungen in der Schweizer Hochschullandschaft habe ich mit unserem Schweizer Mitarbeiter Philipp Gut gesprochen. Herzlichen Dank, Philipp.
Ich danke dir.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In Österreich gibt es Streit um den Eltern-Kind-Pass. Das ist das Dokument, das bis 2024 noch Mutter-Kind-Pass hieß. Doch jetzt wird der Pass modernisiert und digitalisiert. Und eine Neuerung ist, dass die Ärzte nach der Geburt eines Kindes, wenn sie das Geschlecht eintragen, nicht nur die Wahl haben zwischen männlich und weiblich, sondern auch divers, inter oder offen eintragen können. Also Neugeborene können auch schon als divers bezeichnet werden künftig. Nicht nur die FPÖ, sondern auch Mediziner haben dagegen protestiert. Ich bin jetzt verbunden mit dem österreichischen Gynäkologen Dr. Armin Breinl. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Breinl, zunächst, wofür gibt es diesen Eltern-Kind-Pass? Was soll er leisten?
Ja, gehen wir zurück. Das war der sogenannte Mutter-Kind-Pass, der von der Frau Ministerin Dr. Leodolter eingeführt wurde. Und der Hintergrund war, dass man die Frauen dazu gebracht hat, regelmäßig während der Schwangerschaft zu einer Kontrolle zu gehen, damit praktisch Probleme während der Schwangerschaft rechtzeitig erkannt werden können. Das hat auch zu einer deutlichen Reduzierung der Kindersterblichkeit oder Neugeborenensterblichkeit geführt und ist eine absolut zu bejahende Maßnahme, die da eingeführt wurde. Dafür, dass die Mütter zur Kontrolle gehen, gibt es dann auch immer einen sogenannten Stempel auf die sogenannte Steuerseite und die Mütter bekommen, wenn sie das alles ausfüllen, dann auch ein Geld refundiert.
Nun wurde der Pass in Eltern-Kind-Pass umbenannt. Wird die biologische Rolle der Mutter dabei nicht abgewertet oder worum geht es bei dieser Umbenennung?
Ja, für uns Frauenärzte, die mit Tag ein, Tag aus zu tun haben, ist es sowieso unverständlich, was ein Eltern-Kind-Pass soll. Es geht ja in dem Mutter-Kind-Pass prinzipiell nur um die Mutter und das Kind. Ein Vater hat in dem sogenannten Mutter-Kind-Pass ja als zu Untersuchender nichts verloren. Also da gibt es ja keine Kontrollen, dass die Väter untersucht werden würden. Also im Endeffekt ist es ein medizinisches Dokument, wo Daten der Mutter und des Kindes eingetragen werden. Eltern-Kind-Pass ist einfach passiert, weil man eben das alles vielleicht ausgleichen wollte, den Vater mehr herausheben wollte. Keine Ahnung, was wirklich im Hintergrund ist. Auf jeden Fall für uns ist ein absoluter Schwachsinn. Und ich muss auch sagen, meine werdenden Mütter, die das sehen, lachen alle darüber und sagen, was soll das jetzt, was soll ein Eltern-Kind-Pass?
Es gehört ja schon länger zur linken Ideologie, dass jahrtausende alte Wörter wie Mutter oder Vater ersetzt werden durch ein kaltes Elternteil 1 und Elternteil 2. Bewegt sich der Eltern-Kind-Pass in diesem Fahrwasser praktisch?
Das kann ohne weiteres sein. Wir hatten ja da eine grüne Regierung zu dieser Zeit. Wer diese Ideen gebracht hat und durchgesetzt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall von medizinischer Seite ist es nicht ausgegangen und es fordert eigentlich nur ein Kopfschütteln. Und ich muss auch sagen, ich kann mich mit dem gar nicht abfinden, weil ein Eltern-Kind-Pass ist für mich ein unverständlicher Ausdruck für dieses Dokument.
Nun sollen die Ärzte also künftig bei Neugeborenen neben der Angabe männlich oder weiblich auch divers, inter oder offen eintragen können. Inwieweit ist das medizinisch sinnvoll? Also kann ein Neugeborenes divers sein?
Das Problem ist, wir müssen das im Rahmen der Erstuntersuchung eintragen. Das macht entweder die Hebamme oder der Arzt. Und da wird das Kind natürlich untersucht, wenn es auf die Welt kommt. Und entweder hat es einen Penis oder keines. Also entweder ist es weiblich oder männlich. Was anderes kann man hier eigentlich nicht entdecken. Es gibt Einzelfällen, wo vielleicht die Klitoris etwas größer ist. Es gibt einzelste Zwitterbildungen, aber die kann ich hier auch noch nicht diagnostizieren. Hier verbrauche ich erst weitere Untersuchungen. Prinzipiell erkenne ich entweder, schaut es aus wie ein Bub oder wie ein Mädchen. Alles andere ist einfach dumm und Stumpfsinn. Hat eigentlich in einem Mutter-Kind-Pass nichts verloren. Wenn ich mir unsicher bin, dann brauche ich gar nichts eintragen.
Es gibt ja tatsächlich Kinder, die mit beiden, also mit weiblichen und männlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Wie viele solche Kinder haben Sie im Laufe Ihres Arztlebens gesehen?
Ich bin seit über 40 Jahren jetzt in der Geburtshilfe tätig, war 10 Jahre im Krankenhaus. In dieser Zeit hatten wir 10.000 Geburten. In meiner ganzen Karriere habe ich einmal ein Kind erlebt, wo wir eigentlich im Ultraschall schon nicht wussten, wird es ein Bub oder ein Mädchen. Von der Klinik her ist es dann eher als Bub diagnostiziert worden. Bei der Geburt wurde ebenfalls das als Bub diagnostiziert. Es war dann aber ein Mädchen mit einer großen Klitoris. Es war ein sogenanntes AGS-Syndrom. Diese Fälle sind extrem, extrem selten. Und wenn sowas vorkommt, dann wird es durch weitere Untersuchungen abgeklärt. Aber es ist sicher nicht notwendig, hier jetzt eine eigene Rubrik zu finden. Man könnte vielleicht eine dritte Rubrik mit nicht eindeutig definierbar hinschreiben. Aber alles andere ist einfach Schwachsinn.
Welche praktischen Folgen hat es denn, wenn in diesem Eltern-Kind-Pass für ein Neugeborenes, angenommen, die Option divers angeklickt ist oder eingetragen ist?
Naja, das ist die große Frage. Hat das eine rechtliche Konsequenz später? Also es ist einfach ein Unsinn, weil es ist auch so, dass jetzt bei den Impfungen, wenn die Neugeborenen bekommen, jetzt in Österreich die sogenannte RSV-Impfung, auch hier sollte man eintragen, diese gleiche Unterteilung wie Mutter-Kind-Pass. Ich weiß nicht, von welchen Idioten dieses vorgebracht wurde. Ich kann mich damit nicht abfinden. Ich finde das sogar für krank. Und hier jemanden, der frisch auf die Welt kommt, schon irgendwie vorzupräjudizieren, was es immer mal werden soll. So kommt mir das Ganze vor.
Sie haben es ja schon gesagt, das Konzept für diesen neuen Pass stammt noch aus der Ära des grünen Gesundheitsministers Rauch. Warum hat die aktuelle Regierung diese Reform nicht einfach rückgängig gemacht?
Ich glaube, wir haben derzeit so viele Probleme in der Politik, dass noch keiner Zeit hatte. Ich selbst habe eigentlich im Laufe des Jahres schon öfter Politikerinnen, die bei mir Patientinnen sind, darauf hingewiesen. Die selbst haben immer auch den Kopf geschüttelt und gesagt, sie werden dann der Sache nachgehen oder etwas unternehmen. Passiert ist bis heute nichts. Es war nur durch Zufall im Rahmen von einer Diskussion oder von einem Interview, das ich gehalten habe, wo wir überhaupt den Verfall der Medizin diskutiert haben, auch das Thema Mutter-Kind-Pass, weil da kommt ja einiges auf uns zu im nächsten Mutter-Kind-Pass. Da sind ja unendlich viele Fragen, die da gestellt werden müssen. Das Ganze muss digital eingegeben werden, wo man gar keine Zeit dafür hat, das überhaupt auszufüllen. Und im Rahmen dieser Geschichte habe ich eben auch erwähnt, dass im neuen Mutter-Kind-Pass diese neue Rubrik drinnen ist. Und das hat jetzt scheinbar jetzt plötzlich Wellen geschlagen. Und auch dank Ihres Senders ist das jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr öffentlich und wird vielleicht noch mehr diskutiert werden. Meine Hoffnung ist, dass es irgendwo gescheite Leute gibt, die das Ganze wieder zurückführen zu dem, was es war.
Sie sagen einfach weiter, Mutter-Kind-Pass ist in Ordnung. Aber es gibt ja, Sie haben es angedeutet, noch mehr Kritikpunkte an diesem neuen Pass. Zum Beispiel sollen eben die Mütter oder die Eltern über 100 Fragen beantworten. Was sind das für Fragen?
Ja, das ist jetzt auch so ein Thema. Da wird über alles Mögliche, über Privatthemen abgefragt. Da geht es nicht nur um medizinische Themen, da wurden von verschiedenen Psychologen etc. Fragen eingebracht. Das Hauptproblem, das hat für mich in den sogenannten Mutter-Kind-Pass oder wie man jetzt sagen, Eltern-Kind-Pass nichts verloren. Da können Sie irgendwie extra Sachen dazu machen, einen psychosozialen Pass oder wie auch immer. Für mich ist der Mutter-Kind-Pass ein medizinisches Dokument. Das soll es auch bleiben. Und der ganze Unsinn, der jetzt in der letzten Zeit da dazugekommen ist, hat da nichts verloren. Das Zweite ist, wer soll das Ganze ausfüllen? Wir brauchen einen eigenen Terminal, wo dann wahrscheinlich eine Assistentin sitzt, die einmal die grobe Befragung macht, weil das geht sich ja in der normalen Zeit als Arzt, wo ich die Patientin untersuchen muss, gar nicht mehr aus. Also es geht in eine Richtung, die komplett der falsche Weg ist. Man spricht immer wieder von weniger Bürokratie. Im Endeffekt werden wir als Ärzte dermaßen mit Bürokratie überhäuft, dass die Zeit für den Patienten immer weniger wird. Und da muss sich bald wieder was ändern.
Welche Form hat dann dieser Eltern-Kind-Pass? Ist das dann eine Karte, so wie eine Kreditkarte, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich weiß da noch nichts Genaues. Es wurde uns ja da auch nichts erzählt. Wahrscheinlich geht es einfach so, dass man sich dann einloggen muss und das Ganze sich runterladen muss. Also auch als Patientin, wenn ich wissen möchte, wie groß ist mein Kind gewesen bei der Untersuchung etc., werde ich wahrscheinlich das alles über das Internet machen müssen. Wenn ich Mütter frage, was sie lieber haben, sagen sie auf jeden Fall den jetzigen Mutter-Kind-Pass in der jetzigen Form. Vielleicht sind wir auch alle noch etwas zu altmodisch dafür, aber ich sehe ja auch, wie es bei uns im übrigen Krankenakte umgeht, die wir im Internet haben oder am Computer haben. Man muss x-mal nachschlagen, man muss die Sachen heraussuchen, man findet gewisse Dinge nicht. Da ist mir viel lieber, ich habe den Mutter-Kind-Pass, schlag die Seite auf, wo ich eintragen muss und erledige das. Also da kommt viel mehr Arbeit auf uns zu und es wird sicher nicht leichter.
Nochmal zurück zu diesen 100 oder 150 Fragen, die die Mütter da beantworten sollen. Wo werden diese Antworten dann abgespeichert und wer hat da Zugriff drauf? Wozu dient das überhaupt?
Ja, das ist die nächste Frage. Wie ist das überhaupt rechtlich geregelt? Weil wir wissen ja, alles, was im Internet ist, bleibt ja lebenslang drinnen. Es kommt jetzt auch zu uns dazu, eine Speicherung von Patientendaten, nämlich von allen Diagnosen, die wir in Zukunft stellen. Das muss auch alles in Zukunft kodiert und abgespeichert werden. Ich frage mich auch, will ich das überhaupt als Patient, dass ich irgendwo abgespeichert bin? Und wir wissen ja alle, wie sicher das Internet ist. Also für mich ist das alles sehr fragwürdig. Wir konnten uns bei der Elga bis jetzt hinausschleichen oder ausoptieren. ELGA ist die Patientenakte, wo vieles abgespeichert werden kann. Man kann sich noch ausoptieren, also dass ich da nicht drinnen sein will, aber es wird immer komplizierter in der Zukunft, wenn die Daten abgespeichert werden irgendwo. Genauso wird der Mutter-Kind-Pass irgendwo drinnen sein. Die Frage ist, will ich das? Will ich, dass meine Daten im Internet herumgeistern? Das bleibt ja für ewig drinnen und wir wissen ja, wie sicher das Internet ist und wie oft es gehackt wird irgendwo. Ich bin da sehr in Zweifel, ob das datenschutzrechtlich gut ist. Wenn ich mir denke, was wir alles nicht mehr dürfen aus Datenschutzgründen und da wird in Zukunft einfach alles abgespeichert.
Wenn man das jetzt alles als werdende Mutter nicht möchte, kann man sich auch einfach gegen diesen Eltern-Kind-Pass entscheiden und ohne bleiben?
Naja, an und für sich sollte man das nicht tun, weil es ja wichtig ist, dass die Untersuchungen stattfinden und dass ich auch ein Dokument habe, wo meine Daten alle drinnen sind und auch die Kindesdaten drinnen sind. Und ich weiß, wann muss mein Kind untersucht werden. Das macht schon alles Sinn im Endeffekt. Und bekomme ja auch nur die Leistung bezahlt, wenn ich auch die alle Untersuchungen gemacht habe. Also da muss ich das ja dann vorlegen, dass es durchgeführt worden ist. Also es macht schon Sinn, dass diese Untersuchungen gemacht werden. Also ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, wir sollen einen Mutter-Kind-Pass oder Eltern-Kind-Pass streichen. Gott behüte. Das hat sehr, sehr viel gebracht und da hat wirklich die Todesrate an Neugeborenen drastisch gesenkt. Also das sind das Zigfache weniger. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Nur die Frage, ob ich das jetzt unbedingt digital haben will in Zukunft, das traue ich mir anzuzweifeln, ob das gescheit ist.
Der neue digitale Eltern-Kind-Pass in Österreich eröffnet die Möglichkeit, auch für Neugeborene nicht nur männlich oder weiblich anzuklicken, sondern auch die Möglichkeit divers oder inter oder offen. Ich sprach darüber mit dem Gynäkologen Dr. Armin Breinel. Dankeschön.
Danke auch.
Morgen wird's spannend in Berlin. Der Bundestag stimmt über das Rentenpaket der schwarz-roten Regierungskoalition ab. Die Gruppe der jungen Abgeordneten der Unionsfraktion hatte vor Wochen schon angekündigt, dass sie dagegen stimmen will. Und eigentlich sind Parlamentarier ja nur ihrem eigenen Gewissen verantwortlich, sonst niemandem. Werden die Rentenrebellen also tatsächlich Nein sagen? Norbert Bolz kommentiert die Lage.
Die oberste Maxime von Friedrich Merz lautet, ich muss Kanzler bleiben. Dem ordnet er alles unter und wird dabei nicht nur von denen unterstützt, die durch ihn Amt und Würden bekommen haben, sondern auch von den Teilen der Opposition, die richtig erkannt haben, dass Merz die Politik der Ampel konsequent fortsetzt. Vielleicht will er es so. Vielleicht wird er aber auch nur durch die SPD erpresst, die aufgrund ihres katastrophalen Wahlergebnisses bei den letzten Bundestagswahlen im Gegensatz zur CDU Neuwahlen nicht fürchten muss. Hin und wieder sind die Entscheidungen der von der CDU geführten Regierung aber so desaströs, dass sich Widerstand in den eigenen Reihen meldet. So geschehen jetzt beim Thema Rentenreform. Die sogenannte junge Gruppe hat rebelliert und ist auch bei der Probeabstimmung noch nicht völlig eingeknickt. Kanzler und Fraktionsvorsitzender versuchen es mit Einschüchterung und Drohung, die jungen Bundestagsabgeordneten auf Linie zu bringen. Ich sehe, wer nicht klatscht, soll Merz gesagt haben. Und das ist die Härte, die Merz eigentlich gegen die SPD aufbringen müsste und die er nun aber gegen die vernünftigen Jungen der eigenen Partei richtet. Das Management der Union bietet den Rentenrebellen nun Formeln an, wie sie das Gesicht wahren und doch zustimmen können, zum Beispiel staatspolitische Verantwortung. Und tatsächlich hat der erste Umfaller sein Verhalten damit gerechtfertigt, dass er keine Regierungskrise möchte. Das Problem ist nur, diese Regierung ist die Krise. Die meisten in der CDU und vor allem die Fachleute halten das Rentenpaket für Schwachsinn. Darüber könnte man inhaltlich streiten. Aber es geht um etwas ganz anderes. Erst will man ein Gesetz beschließen und dann darüber beraten. Man will also erst entscheiden und dann nachdenken. Das heißt, ein Kabinettsbeschluss schafft vollendete Tatsachen und umgeht die Debatte im Bundestag, also der eigentlichen Legislative. Dort sitzen ja Abgeordnete, die theoretisch Vertreter des ganzen Volkes und nur ihrem Gewissen verantwortlich sind. Mit anderen Worten, unsere parlamentarische Demokratie geht davon aus, dass die Abgeordneten Rückgrat, Gewissen und Überzeugungen haben. Genau diese Eigenschaften werden aber seit Jahrzehnten vom Fraktionszwang gebrochen, verschärft durch die namentliche Abstimmung, die die SPD für das Reformpaket angeordnet hat. Wer angesichts dessen an die Freiheit des Mandats erinnert, treibt, laut Merz, Spielchen mit der Mehrheit. Insofern ist der Umgang mit den Rentenrebellen auch ein überdeutliches Zeichen für die Krise des Parlamentarismus. Niemand kann im Augenblick wissen, wie die Abstimmung am Freitag ausgeht. Kommt es zum finalen Streit in der Koalition und zum Befreiungsschlag einer CDU-Minderheitsregierung? Sichert sich Merz die Mehrheit durch die Linken, die sich enthalten wollen? Oder knicken die Rebellen einfach ein? Man kann es niemandem übel nehmen, der derart unter Druck gesetzt wird wie die junge Gruppe der CDU, wenn er die eigene Karriere für wichtiger hält als die Zukunft Deutschlands. Aber es wäre weniger peinlich, wenn er sich dabei nicht als Rebell aufspielen würde. Wahrscheinlich werden einige behaupten, ein Zeichen gesetzt zu haben und dann mit Ja stimmen. Vielleicht einigt man sich in der Union auch stillschweigend darauf, dass einige Nein sagen dürfen, aber das Paket trotzdem durchkommt. Doch wie auch immer, es gibt nichts Peinlicheres als einknickende Rebellen. Eine andere, vielleicht viel wirksamere Form des Protests gegen das Rentenpaket kam von den Arbeitgebern, nämlich Lachen. Als Frau Baas meinte, die Beitragszahler würden nicht belastet, weil alles aus Steuermitteln finanziert werde, erhob sich ungläubiges Gelächter. Man muss ja kein Genie sein, um zu erkennen, dass Beitragszahler auch Steuerzahler sind. Aber die Reaktion der SPD auf die Blamage ihrer Ministerin ist denkwürdig. Man dürfe eine Ministerin nicht auslachen. Das läuft auf eine Inszenierung des Märchens von des Kaisers neuen Kleidern auf der politischen Bühne hinaus. Der Kaiser ist nackt, aber man darf es nicht sagen. Die Ministerin redet Unsinn, aber man darf nicht lachen. Das läuft auf eine Erweiterung des Majestätsbeleidigungsparagraphen auf Spott und Hohn hinaus. So etwas kennt man eigentlich nur aus autoritären Staaten, in denen man sich über die Mächtigen nicht lustig machen darf.
Sie hörten einen Kommentar von Norbert Bolz. Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und lege Ihnen noch unsere Sendung Mensch und Medizin ans Herz. Da geht es heute um die Übersterblichkeit in Deutschland in den letzten Jahren. Der Mathematiker Professor Matthias Reitzner belegt anhand neuer Zahlen, dass es einen statistischen Zusammenhang gibt zwischen Übersterblichkeit und Impfquote. Mensch und Medizin hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 20 Uhr. Ich bin Romy Arndt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.